Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gastroenterologisches Quartett, in dem wir aktuelle Themen rund um die Gastroenterologie besprechen und diskutieren. Mein Name ist Stefan Schreiber. Ich bin Gastroenterologe vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel und sitze hier zusammen mit meinen Kollegen Professor Blumenstein von der Universität Frankfurt und Professor Dignas vom Agaplesion Krankenhaus in Frankfurt ebenfalls.
Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo, auch von meiner Seite einen schönen Tag.
Um das Quartett komplett zu machen, laden wir in jeder Folge einen Gast ein, der Experte auf dem jeweiligen Gebiet ist. Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit dem Thema Patientenwunsch an Therapiesicherheit und Therapieerfolg. Und dazu passend haben wir heute Frau Bianca De Perade Berger, CED-Fachassistentin und Studienkoordinatorin vom CED-Fachzentrum Waldfriede in Berlin bei uns. Hallo, Frau De Perade Berger.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Professor Schreiber, liebe Professor Blumenstein und Herr Professor Dignas. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mich als Expertin ausgewählt haben und hoffe, dass ich meiner Aufgabe hier gerecht werde und den Wunsch unserer Patienten, aber vielleicht auch den Wunsch meiner Berufsgruppe ein bisschen darzustellen und näher zu bringen.
Darf ich da gleich mal eine skeptische Frage stellen? Ja. Was passiert denn, wenn ein Patient jetzt zu Ihnen kommt und sagt, der Arzt hat mir gesagt, ich soll das tun. Was meinen Sie denn? Soll ich das tun?
Also das ist eine, glaube ich, sehr gute Frage, die uns immer wieder fährt. Also in erster Linie geht es natürlich darum, erstmal abzugreifen, warum ist der Patient skeptisch? Vielleicht hat es sich ja nicht abgeholt gefühlt vom Arzt, ja, und ist irgendwie anderer Meinung oder vielleicht ist ihm auch noch was eingefallen, was er noch fragen wollte oder wo er unsicher ist. Und in diesem Setting kann ich natürlich als Nurse versuchen, genau das erstmal herauszufinden und mit meiner Fachkompetenz nochmal zu erklären oder Dinge hinzuzufügen, wo noch Unsicherheiten sind. Und sollten wir am Ende des Tages in unserem Gespräch zu keinem Ergebnis kommen, dann versuche ich halt auch immer nochmal einen zusätzlichen Termin in die Wege zu leiten, wo wir dann zu dritt ins Gespräch gehen, sodass der Patient wirklich am Ende des Tages sich gut aufgeklärt fühlt. Es geht ja auch in diesem Podcast um Sicherheit, um Wünsche unserer Patienten, sodass ich aus meiner Erfahrung sagen kann, wenn man diesen Punkt nicht ernst nimmt und darauf nicht eingeht, dass man am Ende des Tages oft keine gute Compliance der Patienten erwarten kann.
Vielleicht können Sie uns noch mal sagen, so aus Ihrer persönlichen Erfahrung, was sind für Patienten wichtige Therapieziele?
Also ich glaube, der Punkt der Lebensqualität unserer PatientInnen liegt ganz weit vorne. Und ich glaube, wie es wirklich innen im Darm aussieht, interessiert sie überhaupt nicht. Ich glaube, wichtige Punkte sind der imperative Stuhldrang, sind, dass sie am Leben teilhaben dürfen, dass man sie stärkt und ausrüstet mit Werkzeug, ja, dass man sagt, okay, wo sind deine Probleme? Brauchst du vielleicht einen Toilettenschlüssel oder wie sieht es aus? Brauchst du Materialien bestimmte? Wie ist überhaupt deine Stoma-Versorgung? Läuft es gut? Und dann ist vielleicht auch ein Stoma für viele PatientInnen durchaus akzeptabel, weil sie ihrem Leben nachkommen können. Und ich glaube, dass wenn man den Patienten dort abholt, dass er auch in seiner Arbeitswelt ist, dass er seinem Studium nachgehen kann, dass er einfach in Anführungsstrichelchen ein ganz normales Leben führen darf, das ist das höchste Ziel für die Patienten. Ich glaube, deutlich weniger Patienten beschäftigen sich eigentlich überhaupt mit der Mukosa. Und ich finde, bei uns ist es ja schon so, dass in den letzten 2-3 Jahren Mukosa Healing als oberstes Gebot mittlerweile dasteht. Und ganz oft sagen wir, ja, wir stellen um, weil wir haben Mukosa Healing ja noch nicht erreicht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo viele Patienten sagen, ich verstehe das gar nicht. Warum denn? Mir geht's doch gut. Also warum sollen wir denn jetzt was verändern?
Können Sie uns aber mal erklären, wie denn Shared Decision Making läuft? Machen Sie das? Setzen Sie sich hin? Malen Sie es auf? Ist die Familie dabei? Wie läuft denn das? Neue Therapie wird begonnen. Der Arzt hatte wie immer zu wenig Zeit oder der Patient hatte, es ging einfach zu schnell für ihn. Das muss ja nicht zu wenig Zeit beim Arzt sein. Wenn ich zum Arzt gehe selber, dann sage ich aber, boah, war das schnell. Ich habe eigentlich kaum nachdenken können.
Ja, korrekt.
Ja, also der Arzt hat jetzt, ist raus, der Patient sitzt bei Ihnen, holt Luft. Wie erklären Sie dem Patienten das Medikament und machen mit ihm den Deal?
Alles klar. Also, vielen Dank noch für die Erläuterung. Also es gibt unterschiedliche Strategien und Herangehensweisen. Auch das ist wieder sehr patientenindividuell. Es gibt Patientengruppen, die möchten gar nicht viel informiert werden. Die sagen, wissen Sie was, erzählen Sie mir nur das Wichtigste. Ich vertraue Ihnen und wir starten sofort, wenn es das erlaubt, das Ganze. Okay, dann kann man das machen, dann kann man das kurz und knapp halten. Und trotzdem sagen wir dem Patienten natürlich auch, wenn ihm nochmal Fragen aufkommen oder so, dann soll er sich mit uns in Verbindung setzen. In der Regel ist es aber so, dass wir dem Patienten etwas Zeit geben. Das heißt, oft wird gewünscht, dass der Partner mitkommt, dass das vielleicht nochmal gemeinsam mit dem Hausarzt entschieden wird oder wenn es noch weitere Erkrankungen vielleicht gibt, dass auch noch andere Fachärzte mit in die Therapie mit einbezogen werden sollen, wo Rücksprachen erforderlich sind. Und wir bieten den Patienten darüber hinaus auch immer nochmal extra terminierte Schwestern-Sprechstunden an. Das heißt, wenn wir merken, wir haben zum Beispiel Patienten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und die wirklich einen Übersetzer brauchen oder wo die Ehefrau vielleicht oder der Ehepartner nochmal dabei sein soll, dass wir uns mehr Zeit nehmen und das dann aber auch einplanen, sodass wir am Ende des Tages wirklich einen guten, informierten Patient haben. Wir benutzen dafür unter anderem das Material vom Kompetenznetzzentrum, CED, weil wir finden, dass die Informationen, die uns dort gegeben sind, sehr gut verständlich sind und gut zusammengefasst sind. Wir geben auch das Material der Hersteller natürlich aus und haben auch noch eigenes Material und überprüfen dann, wo wir den Patienten abholen müssen. Benutzen aber doch in der Regel schon eher, also ich benutze das oft in meinem Alltag, auch eine sehr bildliche Sprache, die sich natürlich zu ihrer Sprache unterscheidet. Und somit etablieren wir das gegebenenfalls bei der ersten Gabe der Infusionstherapie oder wenn es um orale, verschreibungspflichtige Medikamente geht, dann natürlich im Vorfeld, worauf Sie achten sollen.
Ja, wunderbar. Darf ich dabei aber nochmal in eine andere Richtung fragen? Mhm. Die Patienten erzählen ja häufig, was sie plagt. Sagen Sie mal, was sind die drei wichtigsten Dinge, die Patienten so plagen? Sagen die, ich habe zu viel Stühle oder sagen die was anderes? Was sind die wichtigsten Dinge, die Patienten berichten?
Also das Wichtigste sind oft natürlich die Anzahl der Stuhlfrequenz. Das ist der imperative Stuhldrang tatsächlich.
Also die und Urgency, wie es in Neudeutsch
richtig,
heißt. Ne?
Korrekt. Und natürlich auch Abdominal Pain, also die Schmerzen, die Patienten zusätzlich belasten. Und natürlich der Wunsch, dass das Produkt so schnell wie möglich wirkt. Aber auch hier finde ich, dass man sehr ehrlich sein muss und dass wir ja wissen aus unserer Erfahrung, was die Daten uns ja auch zeigen, dass manche Produkte aber schon mal 6 bis 12 Wochen brauchen, bevor sie wirken. Ne? Und dass ich natürlich auch versuche, gut damit umzugehen und zu schauen, okay, wie können wir den Patienten vielleicht noch zusätzlich unterstützen, wenn wir schon im Vorfeld wissen, dass wir mehr Zeit benötigen, bevor das Produkt überhaupt wirken kann.
Jetzt haben wir ja eine ganze Zeit auch schon nochmal wieder über die ganz klassischen Symptome geredet. Sie haben vorher so ein bisschen über die Lebensqualität allgemein gesprochen. Und ein Punkt, der mich da jetzt nochmal interessieren würde und da interessieren würde, insbesondere ob es Unterschiede gibt, ist die Sexualität.
Also ich würde sagen, dass Männer oft offener damit auch umgehen, direkter sind, auch gerade homosexuelle Männer, dass es ihnen wichtig ist, dass wir wissen, dass sie halt einen Partner haben und dass es uns oft leichter fällt, dann auch ins Gespräch zu gehen. Ich denke, dass Frauen doch sehr, sehr zurückhaltend sind, auch weil sie negative Erfahrungen auch oft mit ihren Partnern gemacht haben. Sie werden verstoßen, die werden abgelehnt, die werden verlassen aufgrund von Stomaanlagen, von fistulierenden Verläufen. Da existiert oft gar keine Sexualität mehr. Und das ist schon sehr, sehr sensibel. Auch hier brauchen wir wieder natürlich viel Zeit. Ja, was können wir machen? Reicht einfach nur ein Angebot, dass sie es überhaupt sagen? Müssen wir einen Schritt weiter gehen? Empfehlen wir vielleicht eine Sexualberatung? Hilft aber einfach auch ein offenes Gespräch, in dem man vielleicht auch nochmal andere Praktiken aufzeigen kann. Das ist doch sehr, sehr sensibel, wirklich. Und ich glaube, dass dieses Thema, obwohl es uns alle ja im Alltag betrifft, dass es zu kurz kommt. Und dass es, glaube ich, auch viel proaktiver angesprochen werden sollte. Ich finde, dieses eine Messinstrument, diese CED-DIS, die es ja auch gibt, die etablieren wir auch oft bei unseren neuen Patienten, wo es ja ein Punkt ist, den die Patienten angeben können. Und es macht es mir oft ein bisschen einfacher, wenn ich sehe, oh, da, also gerade jemand, der neu ist, den frage ich ja nicht, und läuft's mit deiner Sexualität? Also das finde ich irgendwie ein bisschen, naja. Und dieses Messinstrument macht es mir doch deutlich leichter, weil ich denke, okay, du symbolisierst mir, dass du darüber sprechen möchtest. Also kann ich dich dann auch proaktiv ansprechen? Also auch hier, glaube ich, müssen wir mehr mit Tools arbeiten, ja, um diese, ich nenne sie mal, Hemmschwelle auch zu überwinden.
Aber ich glaube, ja, das ist ein toller Punkt, den glaube ich, viele von uns auch einfach mal mitnehmen können, dass man mit solchen Tools oder auch mit indirekten Wegen den Patienten ja dann doch mal ansprechen kann. Also das Gleiche finde ich, wenn wir jetzt über Urgency oder sowas reden, dann sagen die Patienten nichts und dann kommen die mit irgendwelchen Pads oder gelegentlich mit Windeln und haben aber nicht vorher so richtig, also wenn man die jetzt nicht ausziehen lassen würde, oder wenn man nicht mal ein bisschen unter die Hose gucken würde, würde man das vielleicht gar nicht entdecken, weil die vorher nicht selbst darüber berichtet haben. Also entweder ist es schon normal geworden oder die Scham ist dann doch zu groß.
Also ich glaube, das ist das nächste Thema, dieses, Frau Berger, ich habe mir in die Hosen gemacht. So, und wie gehen wir damit um? Na? Das ist, glaube ich, das Gute, dass man sagen kann, das ist okay, dass du mir das sagst und das ist wichtig für uns. Ich kann dir aber sagen, es geht ganz vielen Patienten so. Du bist nicht alleine, ne? Ich erzähle dir mal aus meinem Alltag, wie viele junge Leute sich vielleicht in die Hose machen, ja, und wie schambehaftet es ist, wenn die Patienten teilweise auf Mülleimer gehen müssen oder den Termin nicht geschafft haben, weil sie 10-mal im Wald angehalten haben oder, ne? Also so eine Plattform zu haben, dass man immer offen ist für alles, was sie einen sagen möchten und damit halt professionell umgeht. Ich glaube, das ist so das Wichtigste in unserem Job.
Frau Depp-Radeberger, ich habe noch eine für mich persönlich wichtige Frage. Wir leben ja in einer zunehmenden Überflutung durch soziale Medien, Google, ChatGPT, und das leben wir alle in unserem täglichen Leben. Und ich habe jetzt vielleicht auch eine Anekdote, dass immer wieder mal in der Sprechstunde erlebt, dass jemand von einer anderen Praxis kam und meinte, ich habe da meinen Brief aus dem letzten Krankenhausaufenthalt mal in ChatGPT eingegeben und dann kam heraus, dass ich eigentlich die völlig falsche Therapie hatte und der mich betreuende Kollege wollte eigentlich das auch nicht so richtig besprechen. Erleben Sie auch mal sowas, dass die Patientinnen zu Ihnen kommen und sagen, ich habe jetzt in Social Media, in Instagram dies gesehen und dann habe ich es mal selbst gegoogelt oder in ChatGPT eingegeben und dann kam heraus, das ist doch mal ein ganz tolles Medikament. Meinen Sie nicht, dass das was für mich wäre? Oder ist das eher so das, was wir in den öffentlichen Medien und in den kleinen Sprechstunden, sieht man sowas gar nicht?
Doch, also man sieht es immer mehr, da kann ich nur beipflichten. Und ich glaube, früher hatte man das so bei der Anekdote mit dem Nachbarn, ach, der nimmt das und also ich hätte jetzt auch gerne das, weil ich habe ja gehört, dass es super ist und das hätte ich jetzt gern. Und ich glaube, dass durch Social Media Patienten natürlich gut teilweise informiert sind. Ja, das ist ja nicht nur schlecht, was sie dort erfahren. Aber ich glaube, dass unsere Aufgabe wiederum ist, Patienten so zu informieren, dass sie Social Media bewusst nutzen und seriöse Seiten sich anschauen. Weil die Gefahr dieses von dem Halbwissen, was uns immer mehr begegnet und vielleicht auch gerade noch mehr in die Ablehnung von Therapien gehen, das kostet uns unfassbar viel Zeit im Alltag, das wieder klarzustellen und zu sagen, nee, stopp, da müssen wir jetzt einfach mal ein wissenschaftliches Auge noch mal drüber werfen, weil wir haben es hier mit einer patientenindividuellen Medizin zu tun. Und ich finde, aus der Vergangenheit beziehungsweise aus der letzten Woche gab es eine schöne Veranstaltung. Da ging es auch um künstliche Intelligenz. Und was ich mir eigentlich wünschen würde für unseren Alltag in allen Praxen, wäre wahrscheinlich eine KI-unterstützte Aufklärung, ja, die man allen Patienten zur Verfügung stellen könnte, wo man vielleicht sogar die KI programmiert und dass die proaktiv unseren Patienten Fragen stellt, ja, dass die KI auch abgreift, okay, haben die das eigentlich verstanden, was ich denen jetzt hier so mit auf den Weg geben wollte? Und dass wir einfach wirklich auch entlastet werden, weil ich finde, dass, also on top kommt ja in unserem Alltag dazu, auch wir sind ja oft überfordert.
Empfehlen Sie Patientinnen irgendwelche digitalen Gesundheitsanwendungen, diese sogenannten DIGAs, oder machen Sie es so, wie wir wahrscheinlich alle, schon mal als eine sichere Bank, die DCCV, also richtig, die Deutsche Crohn- und Colitis-Vereinigung, genau, und deren Homepage und deren Materialien zu empfehlen, die ja dann vielleicht auch eine Ebene tiefer ist als die Fachassistenz oder die ärztlichen Seiten? Oder haben Sie noch irgendwelche Geheimtipps von irgendwelchen Yoga-Digas, Entspannungs-Digas?
Also wir benutzen die DIGAs auch und ich finde auch, dass wir sie noch mehr etablieren sollten. Ja, und ich würde mir auch wünschen, dass es zum Beispiel auch für unsere CED-Patienten vielleicht mal so eine App geben könnte. Wir benutzen diese zum Beispiel bei depressiven Episoden, wo wir auch wissen in unserem Alltag, ne, das ist, die Patienten sind oft verloren in unserem System und die benötigen so dringend psychische Unterstützung und erfahren sie nicht. Und dann versuchen wir halt schon auch mit so einen Apps zum Beispiel die Patienten so ein bisschen zu lenken, damit sie erstmal überhaupt vielleicht, ein Tool haben, womit sie vielleicht durch ihre Episode geleitet werden, unterstützend natürlich nur. Und ich finde auch, dass die DCCV hervorragende Arbeit für ihre Mitglieder macht und sie super unterstützt. Und auch hier kann man sich an die DCCV wenden, die auch seriöse Seiten zur Verfügung stellen, wo man auch Arztbriefe sich wirklich seriös übersetzen lassen kann, wenn man den Inhalt und den Kontext nicht richtig wirklich versteht. Also ich finde, das sind gute Möglichkeiten, Patienten durchzuführen.
Vielen Dank, Frau Dipperadeberger, für diesen wirklich interessanten Blick tief in die Interaktion zwischen Arzt, IBD-Nurse und Patient. Das war sehr interessant. Sie haben uns wirklich tiefe Einblicke gewährt. Danke.
Ich danke Ihnen.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Das war unsere spannende Unterhaltung zum Thema Patientenwunsch an Therapie, Sicherheit und Therapieerfolg. Im Zentrum stand Bianca Dipperadeberger, eine IBD-Nurse in einer CED-Praxis in Berlin.